Literatur fasziniert. Literatur inspiriert. Literatur reflektiert. Und warum das so ist, warum uns Literatur fasziniert, warum uns Literatur inspiriert und warum wir über Literatur reflektieren, darüber und noch über viel mehr wollen wir heute wieder sprechen in unserem Literaturpodcast Ein Blick hinter den Buchdeckel, der Mini-Podcast vom Literaturhaus in Würzburg zum Thema Romane schreiben. Und heute geht's tatsächlich darum, die richtigen Worte zu finden. Wir sprechen über das Schreiben an sich, und zwar mit Sonja Weichand. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir werden dich, wie alle unsere Gäste, erstmal ein bisschen vorstellen. Wenn ich groben Unfug erzähle, Sonja, bitte direkt zwischengrätschen. Du hast Germanistik und Geschichte studiert, warst 6 Jahre lang Regieassistentin und auch Regisseurin im Theater, hast auch eigene Theaterstücke verfasst und 2 Romane, Schuldbewusstsein und Die Eindringlichkeit der Welt heißen die. Und für deinen 2. Roman hast du ja sogar 2 Stipendien bekommen und mittlerweile bist du Dozentin für literarisches Schreiben an der Uni Würzburg. Also kennst beide Welten, wenn man so will, die Theorie und die Praxis des Schreibens. Und wir wollen dich mal in die Praxis des Podcasts jetzt einführen, und zwar mit unserem Fragenhagel, den wir jedem unserer Gäste am Anfang stellen. Wichtig, nicht allzu lange drüber nachdenken, sondern einfach spontan antworten. Sonja, ein Autor, eine Autorin, die dich inspiriert hat?
Bertolt Brecht.
Okay, warum?
Weil es jemand ist, mit dem ich mich im Studium wahnsinnig viel beschäftigt habe, von dem ich fast alles gelesen habe und der meistens sehr festgelegt wird, sich aber sein ganzes Leben lang eigentlich nie festgelegt hat. Jemand, der vom Zweifel lebt, und das finde ich sehr sympathisch.
Und wenn man am oder im Theater arbeitet, auch jemand, an dem man eigentlich nicht vorbeikommt.
Richtig, genau.
Welches Genre liest du denn am liebsten?
Gegenwartsliteratur, mittlerweile überwiegend von Frauen, weil ich da einen extremen Nachholbedarf habe, über die Jahre viel zu wenig gelesen habe, und das lese ich am meisten. Immer dazwischen mal auch ein Klassiker, wenn ich noch was verpasst habe, was ich dringend lesen müsste.
Was nutzt du als Lesezeichen?
Ganz unterschiedliche Sachen. Also ich kriege natürlich immer Lesezeichen auch geschenkt und so. Habe gerade diesen Sonntag mein Lieblingslesezeichen am Main verloren, während ich an einem schönen Fleckchen da saß. Und das fiel so zwischen die Steine und ist jetzt weg.
Vielleicht findet es ja jemand anderes und hat dann ein zukünftiges neues Lieblingslesezeichen. Vom Lieblingslesezeichen ist es nicht weit zum Lieblingsbuch. Gibt es das? Und wenn ja, welches ist es?
Ich habe so viele Lieblingsbücher, da könnte ich tatsächlich kein einzelnes rausgreifen. Das finde ich schwierig. Aber tatsächlich ist auch ein bisschen immer das letzte Buch, das ich geschrieben habe, mein Lieblingsbuch. Das lässt dann stark nach, weil man dann immer selber sehr kritisch wird mit der Zeit, mit den anderen Büchern, die man davor geschrieben hat. Aber da ich gerade ja an einem neuen sitze, ist das gerade wahrscheinlich mein Lieblingsbuch.
Und man ist ja emotional auch sehr eng mit seinem Werk verwoben, von daher ist das ja durchaus nachvollziehbar. Gibt es ein Wort, das dir sehr gut gefällt?
Oh, ich habe echt viele Lieblingswörter.
Es dürfen auch mehrere sein.
Ich finde sowas wie fluffig schön zum Beispiel als Lieblingswort.
Ja, das hört sich auch nach dem an, was es ist, ne? Fluffig, weich,
genau.
Wohlbehalten.
Das würde mir jetzt als erstes einfallen.
Was ist denn dein Lieblingsschreib- oder Leseort?
Mein Schreibtisch. Ich schreibe gar nicht außerhalb meines Schreibzimmers. Also als Schreibort jetzt. Lesen tue ich fast überall. Zum Beispiel auch super gerne in der Bahn oder im Bett, auf dem Sofa, draußen, in der Sonne, überall.
Also lesen überall, schreiben tatsächlich nur im Schreibzimmer. Ja, und dann die abschließende Frage, beziehungsweise den Satz, den du bitte vervollständigst. Schreiben ist für mich ...
eine Notwendigkeit, ohne die ich nicht leben könnte.
Haben wir schon mal gehört bei deiner Autorenkollegin Kirsten Nähle, die den Auftakt gemacht hat. Folge 1 anhören. Ist es tatsächlich so, dass das ja ein innerer Drang, sage ich mal, schon fast ist, zu schreiben?
Ja, also immer wieder. Es ist jetzt auch nicht so, dass es täglich ist oder so, aber es ist einfach klar, wenn man den Beruf hat, dann gehört es, glaube ich, dazu, dass man so einen tiefen Antrieb hat, das machen zu wollen. Und ich sage immer, ich würde auch schreiben, wenn es keiner lesen würde. Also von daher, das ist immer so eine Mischung. Wenn natürlich man irgendwann rausfindet, dass es auch noch Leute gibt, die das lesen, dann schreibt man vielleicht noch ein bisschen lieber.
Aber du machst es primär nicht für die anderen, sondern du machst es primär für dich.
Letzten Endes lustigerweise schon, ja. Ja, das ist so.
Kannst du irgendwie so ein, ich nenne es jetzt mal bewusst vielleicht überspitzt, ein Erweckungserlebnis benennen? Oder gab es so einen Punkt, an dem du gesagt hast, da habe ich mich das erste Mal als Autorin gefühlt?
Ja, aber es ist jetzt sehr lustig, weil es ist in der Grundschule. Also in der Grundschule wurden von meinem damaligen Lehrer immer meine Erlebnisgeschichten in der Klasse vorgelesen. Und natürlich denkt man da nicht, also ich weiß, dass ich damals schon in Poesiealben geschrieben habe, ich werde Autorin. Und natürlich habe ich damals nicht gedacht, ha, ich bin jetzt Autorin. Aber es ist natürlich schon ein besonderes Erlebnis, wenn man sieht, dass das dann vorgelesen wird und die anderen das dann gut finden und so. Das hat sich, glaube ich, schon sehr eingeprägt.
Ja, und das Schöne ist, dass man natürlich auch aufgrund des jungen Alters wahrscheinlich sehr unbedarft an die Sache rangeht, sich keine großen Gedanken macht, sondern einfach drauf losschreibt, was einem in den Sinn kommt, was einem auf der Seele liegt und letztendlich dann ja wahrscheinlich erst viel, viel später sich darüber Gedanken macht, wie man eigentlich an diesen Schreibprozess rangeht, oder?
Total. Also klar, als Kind denkt man da überhaupt nicht drüber nach. Man kopiert vielleicht irgendwas, was man gesehen hat oder schreibt natürlich, gerade diese Erlebnisgeschichten sind ja oft auch so eins zu eins wirklich, was man erlebt hat in seinem Alltag. Also so kommen ja viele zum Schreiben auch noch viel, viel später. Und drüber nachzudenken, wie das Ganze funktioniert und so, da habe ich erst ganz spät mit angefangen. Also auch nach meinem Studium und alles, weil ganz lang der Weg für mich jetzt nicht vorgezeichnet war, dass ich das jetzt wirklich beruflich mache, weil da gibt es zu viel, sag ich mal, gesellschaftliche Zwänge und andere Dinge, die einen schon ein bisschen davon wegbringen. Also jetzt von klein auf zu denken, ich werde jetzt auf jeden Fall mein Geld verdienen mit Schreiben, das wäre schon wahrscheinlich ein bisschen vermessen und auch, das ist nicht so selbstverständlich, weil da laufen ja auch keine Vorbilder rum. Also man trifft jetzt nicht ständig auf Leute, die sagen, übrigens, meine Mama ist Autorin oder mein Papa ist Autor. Das gibt es einfach nicht so häufig. Deswegen muss man da auch erstmal Leute kennenlernen, die das auch machen.
Nichtsdestotrotz war es dein Traum, sonst hättest du es nicht in die Poesiealben reingeschrieben.
Absolut, genau. Und umso schöner, dass ich den Traum jetzt auch bis zu einem gewissen Teil leben kann. Das ist sehr schön.
Wann hat das denn angefangen, dass du vom, ich nenne es jetzt mal, unbedarften Schreiben zum ja, überlegten Schreiben dann übergewechselt bist, dass du ja eine Art Methodik entwickelt hast, wie du deinen Plot aufbauen willst, wie du schreiben willst? Kannst du dich da erinnern, wann das angefangen hat?
Wahrscheinlich irgendwann, als ich die Theaterstücke angefangen habe zu schreiben, da beschäftigt man sich automatisch parallel halt immer wieder mit Theorie und dann baut sich das so langsam auf, dann liest man das Buch, dann wird da irgendwie jemand empfohlen, dann holt man sich da noch mehr Input und natürlich, als ich dann irgendwann 2018 war das genau, angefangen habe, literarisches Schreiben hier an der Uni zu lehren, da ist es dann natürlich nochmal anders, dass man sich vorher vorbereitet und sich dementsprechend nochmal ganz anders Theorie drauf schafft, als wenn man das jetzt nur für sich machen würde.
Jetzt habe ich es eingangs schon gesagt, du kannst uns ja heute das Beste aus beiden Welten präsentieren, einmal als Schreibende, einmal als Dozentin. Ja, welche Aspekte sind denn zentral für den tatsächlichen Schreibprozess? Was würdest du da nennen?
Also lustigerweise ist mir bei der Frage, fällt mir als erstes Virginia Woolf ein, ein Zimmer für sich allein. Deswegen, ich würde mal sagen, was ist am wichtigsten für einen Schreibprozess? Da merkt man gleich, wie privilegiert man ist, weil ich glaube, ein Raum, die Zeit und vor allem auch das Geld. Also ich glaube, anzufangen zu schreiben, das sind die Kriterien, an denen die meisten Leute am Anfang scheitern. Und es wäre falsch zu sagen, dass das keine Aspekte sind, die Schreiben nicht extrem beeinflussen. Weil man muss sich das erstmal in einer gewissen Weise leisten können, das zu tun, in welchem Rahmen man auch immer das schafft, das zu ermöglichen. Entweder weil man es parallel zu was anderem macht oder ja.
Und das heißt jetzt gar nicht mal nur monetär es sich leisten können, sondern auch gerade in unserer hektischen Welt, sage ich mal, die Zeit sich zu nehmen, bewusst sich auch rauszunehmen, weil man muss sich ja, also korrigier mich, auch so ein bisschen von seiner Umwelt so ein bisschen abschotten, um in seine Themenwelt wirklich reinzufinden, oder?
Ja, das ist schwer. Also ich könnte es nicht irgendwo draußen im Prenzlauer Berg, wo ich länger gewohnt habe, da ist natürlich so, wenn man in irgendeinen Café geht, dann hat man ja das Gefühl, da schreibt gerade jeder an seinem Roman oder an irgendeinem Journalismusartikel oder so. Aber das wäre jetzt zum Beispiel gar nicht meins. Das kommt aber auch sehr drauf an, wie man arbeitet. Und ich würde auch noch behaupten, das kommt sehr drauf an, ob es ein Sachtext ist oder ob es eben eher was Fiktionales ist, weil fiktionale Texte eben extrem die Tendenz haben, dass man versucht, in diese Welten so krass einzusteigen. Und das kann man natürlich besser, wenn einen nichts ablenkt oder einen nur das ablenkt, was man vielleicht auch braucht, weil es gibt ja durchaus KollegInnen, die zum Beispiel Musik brauchen oder sowas.
Aber bei dir ist es dann eben das Schreibzimmer. Das kann ich mir wie vorstellen? Ist das puristisch eingerichtet oder ist das sehr bunt vielleicht und kreativ oder wie sieht dein Schreibzimmer aus?
Das ist eigentlich ein ganz normales Büro, relativ modern, aber gemütlich eingerichtet. Es gibt Pflanzen, es gibt ein Bücherregal. Das ist sozusagen das zweite Bücherregal der Wohnung. Deswegen ist es nicht so prall gefüllt und hat den Vorteil, dass man selber, man sollte sich ja immer Bücherregale kaufen, damit man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sich Bücher kauft, weil da ist ja noch Platz im Bücherregal. Das muss ja quasi gefüllt werden.
Aber dann keine Musik? Zumindest habe ich jetzt nichts davon gehört.
Nein, bei mir gibt es keine Musik beim Schreiben.
Also muss dann schon auch für dich einigermaßen abgeschottet und bei dir sein.
Ja, das ist schon wichtig, eher sehr ruhig. Also da ist wenig Störung möglich.
Okay. Hast du dann feste Rituale, sage ich jetzt mal, wann und wie du schreibst, wie viel du auch schreibst?
Ich habe ein Ritual, dass es immer eine Kanne Tee gibt. Das ist tatsächlich was irgendwie dazugehört. Ist auch immer ein anderer Tee, aber das muss sein, weil ich tatsächlich mir angewöhnt habe, so viel zu trinken, dass ich immer das Gefühl habe, mein Kopf trocknet aus, wenn ich nicht genug zu trinken habe. Und ansonsten gibt es da wenig zeitmäßig, tendenziell auf jeden Fall vormittags. Und es gibt einfach wirklich im Terminkalender festgelegt, 3-4 Mal die Woche zum Beispiel, der Vormittag einfach komplett geblockt. Also ohne, dass es halt jetzt, wenn man selbstständig ist, dann hat man ja auch den Freiraum, dass man eben zu Hause schreibt. Das heißt, wann dann genau Mittag ist, ist dann natürlich auch relativ. Aber das ist schon wichtig, dass es feste Zeiten gibt und dass die dann auch eingehalten werden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das, dass es jetzt zum Beispiel immer der Montag sein muss. Das brauche ich nicht, weil das würde sich auch nicht immer bei mir ausgehen mit anderen Dingen. Aber trotzdem wird das quasi fast auf den ganzen Monat vorher festgelegt.
Ja, und eine gewisse Struktur ist dann doch auch unabdingbar, wenn man vorankommen will und was schaffen will, ne?
Genau, also ohne Struktur geht es sowieso gar nicht.
Ja, und dann gibt es ja bekanntermaßen Lerche und Nachtigall. Schon allein das gibt vor, ob man vielleicht eher in den frühen Morgenstunden oder am Vormittag schreibt oder eher in die Nacht hinein mit der, wie ich immer gedacht habe, obligatorischen Flasche Rotwein, die bei dir eine Kanne Tee ist.
Ja, das ist der alte Mythos, dass AutorInnen alle trinken. Ich glaube, Drogen allgemein sind wenig hilfreich, wenn man Literatur fabrizieren will oder vielleicht nur bei bestimmter Literatur.
Wenn man eine gewisse Stimmung, gewisse Emotionen bei seinem Lesepublikum erzeugen will, gibt es dann aber doch gewisse Tricks und Kniffe, die sein müssen oder zumindest sein sollten, ja, um gewisse Emotionen zu evozieren. Hast du einen Tipp, wie man durch Sprache, wie man durch Worte, wie man durch gewisse Schreibtechniken bestimmte Wirkungen oder Stimmungen erzeugen kann?
Also bei Stimmungen denke ich sofort an Sinne, weil das was ist, was oft vergessen wird. Also ganz häufig wird beim Schreiben bei AnfängerInnen nur an Sehen gedacht und die anderen Sinne gehen so ein bisschen verloren. Und eine Stimmung erzeugt man eben sehr gut, indem man die LeserInnen mit reinnimmt in eine Situation. Also das muss irgendwie fühlbar werden. Und fühlbar kann eben passieren darüber, dass man halt auch die anderen Sinne aktiviert, also Tasten, Riechen, Hören, dass man irgendwie das schafft, das zu vermitteln. Und das ist dieses alte Prinzip von Show, don't tell, was es immer gibt in der Literatur. Also das heißt, dass man Dinge eben erfahrbar macht, also dass man es nicht behauptet, sondern dass man es zeigt. Und zeigen heißt eben mit in die Situation ziehen. Und das funktioniert zum Beispiel sehr gut, indem ich einen Raum aufmache, wo eben auch Sinneseindrücke im Platz haben.
Und möglichst viele Sinneseindrücke.
Ja, also ich meine,
oder umfassende Sinneseindrücke wäre
genau,
wahrscheinlich richtiger formuliert.
Irgendwann ist wahrscheinlich auch mal zu viel. Also das könnten jetzt meine Studierenden gut erklären aus dem Kurs, weil man dann schon merkt, okay, man muss jetzt nicht übertreiben und die ganze Zeit künstlich Sinneseindrücke einbauen. Aber schon so, dass es halt immer wieder davon einen Impuls gibt. Und wenn man das erstmal macht, erkannt hat, dann macht man das auch tatsächlich ganz natürlich. Also ich denke jetzt nicht darüber nach, oh, auf dieser Seite müsste aber noch dringend ein Geruch hin oder so, sondern ich nehme Szenen mittlerweile einfach so wahr. Und das war jetzt natürlich im letzten Roman extrem, weil der handelt von Berührung und dem Entzug von Berührung. Das heißt, das Tasten war da einfach eine ganz große, wichtige Sache. Und mir ist es tatsächlich ganz häufig passiert, dass die Protagonistin irgendwas in die Hand genommen hat oder irgendwas ertastet hat oder irgendwie halt der Tastsinn aktiviert wurde. Und ich es dann noch nicht mal bei der ersten Korrekturschleife, sondern erst bei der zweiten gemerkt habe, oh Gott, die hat ja was in der Hand und für die müsste das jetzt halt, weil die das vorher nicht hatte. Also die ist vorher in einer virtuellen Realität gefangen und wird dann daraus befreit und hat dann das erste Mal eben Berührungserlebnisse. Und da passt natürlich dann, also da muss dann jedes Berührungserlebnis auch wirklich ein Erlebnis sein. Und mir ist es tatsächlich im Schreibprozess dann manchmal passiert, dass die halt aus Versehen irgendwas angefasst hat und ich das dann rausnehmen musste und so oder halt zu einem größeren Erlebnis ausbauen musste, weil es mir gar nicht mehr bewusst war.
Aber es ist dir im Nachgang dann noch aufgefallen.
Ja, ja, das ist mir noch aufgefallen, sonst wäre es der Lektorin spätestens aufgefallen.
Aber als du gerade erklärt hast, dass es so bei Beschreibungen oder bei der Darstellung von Sinneseindrücken tatsächlich durchaus nicht nur ein zu wenig, sondern auch ein zu viel geben kann, ist mir so die Parallele mit dem Kochen gekommen. Ne? Du kannst dein Gericht auch immer überwürzen. Also wenn du es nicht würzt, ist es nichts. Wenn du es überwürzt, ist es auch nichts. Aber irgendwie, wenn du eine gewisse Erfahrung dann mal hast, denkst du vielleicht auch gar nicht mehr drüber nach, wie und wie viel du würzt. Also wenn ich meine Mutter nach einem Rouladenrezept frage, dann sagt die immer, keine Ahnung, mache ich so aus dem Hemdsärmel. Geht einem das als Autorin und Autor auch so, dass man vieles dann aus der Erfahrung heraus schon in Anführungszeichen richtig macht, mit der richtigen Würze sozusagen?
Ich glaube schon, dass das Erfahrung ist. Also wobei ich immer sagen würde, man lernt da natürlich nie aus. Und ich wäre bei dem zu viel auch, obwohl ich das jetzt selber gesagt habe, auch ein bisschen vorsichtig, weil es natürlich auch eine Stilfrage ist. Also es gibt einfach AutorInnen, die schreiben mit besonders vielen Sinneseindrücken und welche, die schreiben damit zurückgenommener so. Und da ist ja nichts falsch oder richtig in dem Sinne. Es ist halt ein bisschen eine Geschmackssache und es kann halt auch sein, dass man das dann als überladen empfindet. Aber das ist vielleicht eher ein subjektiver Eindruck als ein objektiver.
Wobei wir dann schon wieder beim Essen wären. Geschmackssache, ne? Nicht jedem schmeckt alles. Wie kann man denn eine Beschreibung dann ja möglichst lebendig und interessant gestalten? Gibt es da irgendwelche Kniffe, die man beachten sollte?
Ja, also Beschreibung ist ja immer so eine Sache. Also schön wäre eben, wenn die Beschreibungen an sich schon möglichst wenig wären, weil sie eben dazu tendieren, dieses Behaupten zu machen. Also eine Behauptung ist zum Beispiel, es war ein sehr friedlicher Ort. Ja, das ist eine Behauptung. Das erfahrbar zu machen stattdessen in der Szene braucht natürlich viel mehr Platz, weil es nicht so abstrakt ist. Und alles, was aber konkreter wird und dann Details hat, und das ist das, was sozusagen schön ist im Schreibprozess. Also wenn man mit Details spielen kann, das macht es erfahrbar und das macht auch eine Beschreibung interessant. Also wenn ich jetzt hier den Raum beschreibe, kann ich natürlich sagen, es war ein Tonstudio. Ich könnte aber auch sagen, dass da verschiedene farbige, wie heißen es diese
Dinge? Eierkartons, sagen wir beim Radio dazu.
Eierkartons, okay.
Schallschutzisolierung also wäre wahrscheinlich das richtige deutsche Wort.
Absolut, sehr schön. Dass da verschiedenfarbige Schallschutzisolierungen an der Wand sind. Und welche Farben die haben und in welchem Winkel die sind und so. Ja, das ist jetzt zwar nur das Sehen, aber es ist schon mal ein Detail. Und also immer mit Details arbeiten, je konkreter, umso besser. Und dann gibt es ja auch einen Grund, weswegen wir Schreibende über Dinge schreiben können, die wir nie erlebt haben. Und das ist, dass wir natürlich uns in was reinversetzen. Und wenn ich jemand anderen mitnehmen will in eine Situation, dann sind zum Beispiel auch Vergleiche ein sehr schönes Mittel. Also warum können wir irgendwie Science-Fiction schreiben darüber, dass jemand in den Weltraum fliegt, weil wir das eben sowohl in den Sinneseindrücken vergleichen, als auch allgemein in den Wahrnehmungen einfach, die derjenige hat. Und also konkret werden, Vergleiche bringen, das sind auf jeden Fall zwei schöne Sachen.
Und das ist, glaube ich, so eine Parallele zwischen deinem und meinem Beruf beim Radio, Bilder im Kopf der Hörenden oder Lesenden erzeugen.
Total. Also wenn es keine Bilder gibt, dann wird es ganz schwierig. Das ist, glaube ich, eins der schönsten Komplimente, die ich manchmal für meine Bücher bekomme, ist, dass die sich so filmisch lesen würden. Und das ist tatsächlich für mich ein Kompliment, weil das für mich bedeutet, dass halt diese Bilder im Kopf funktionieren.
Vielleicht ist es auch deiner Theatervergangenheit geschuldet, dass du sehr szenisch oder filmisch auch schreibst, womöglich.
Kann sein, ja. Wurde auch schon öfter reininterpretiert, würde ich mal einfach so annehmen und sagen, kann sein.
Habe ich jetzt auch einfach mal so reininterpretiert, ohne das wissenschaftlich belegen zu können. Wir haben jetzt schon über einige Kniffe und Tricks gesprochen. Sicherlich gibt es ja auch solche, ich nenne es jetzt mal Anfängerfehler, die man gerade, wenn man ans Schreiben rantritt, fast immer vielleicht macht, die sich aber vielleicht auch leicht vermeiden lassen. Also welche Fehler sollte man beim Schreiben denn unbedingt vermeiden oder worauf sollte man achten, dass man es nicht tut?
Also eins habe ich wirklich schon genannt und das ist mit das Wichtigste und auch das, was am häufigsten falsch gemacht wird, das ist eben dieses Behauptende. Also irgendwas in den Raum zu stellen, statt das erfahrbar zu machen. Also sehr abstrakt irgendwie zu sagen, er ist hübsch zum Beispiel. So, das ist schwierig, weil das halt nichts Konkretes liefert, womit man irgendwas anfangen kann. Es ist eine Behauptung, die da steht. Das andere ist, hatte ich auch schon ein bisschen angedeutet, dass man nur übers Sehen geht, also dass man die anderen Sinne vergisst. Und vielleicht noch eine Sache, die oft sehr missverstanden wird und vor allem auch in der Literatur missverstanden wird. Viele Menschen glauben, dass Literatur und gerade auch Gegenwartsliteratur oder wenn man eben mit dem Wort Literatur arbeitet, dass die dann hochkomplex sein müsste. Und die schreiben dann auch so, vor allem wenn sie anfangen. Und das ist ein großer Irrtum. Also auch nicht in jedem Land gibt es diesen Unterschied zwischen Unterhaltungsliteratur und hoher Literatur. Und ich bin eine große Verfechterin darin zu sagen, man kann auch ganz schwierige Themen, die eine große Aussagekraft haben und die einen Anspruch haben, einfach beschreiben. Also man kann unterhaltsam sein und kann trotzdem ein großes Thema besprechen und man kann sehr spannend sein und wirklich, also darin sind sich die TheoretikerInnen wirklich alle einig, dass einfach immer besser ist als komplex. Das heißt, wenn ich irgendwas einfach sagen kann, dann muss ich es in der Literatur einfach sagen. Und das ist tatsächlich ein totaler AnfängerInnenfehler, dass viele glauben, es müsste jetzt aber komplex sein, damit es Literatur ist.
Klassisch zu viel gewollt vielleicht am Anfang auch so ein bisschen.
Vielleicht.
Oder neudeutsch überpaced.
Ja, vielleicht auch das. Und halt wirklich so ein, also der Glaube daran, dass es dann besser würde. Und das damit meine ich nicht den Stil, weil manche Leute haben einfach einen gehobenen Stil und schreiben anspruchsvoll. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine tatsächlich, dass auch diese Personen können überlegen, brauche ich jetzt zwei Nebensätze in dem Satz? Muss der jetzt irgendwie über eine halbe Seite gehen, damit es Literatur ist? Und das ist meistens auf keinen Fall so.
Wobei es ja, muss man ja auch fairerweise sagen, oft sehr schwierig ist, gerade komplexe Sachverhalte vermeintlich einfach darzustellen. Das ist ja eine Höchstschwierigkeit eigentlich sogar.
Das ist schwierig und das ist ja eigentlich das Interessante. Also das ist ja das, was wir machen. Also und das gute fiktionale Literatur sollte das auch eben haben, dass sie eben versucht, was Anspruchsvolles wieder, dass immer wieder bei erfahrbar machen. Und wie mache ich Dinge erfahrbar? Das muss ja versuchen, auch eher jetzt ein breiteres Publikum anzusprechen. Also nicht künstlich einfach werden, aber einfach versuchen, Leute zu erreichen. Und das kann man am besten, indem man eben nicht so wahnsinnig komplex wird.
Und du hast gerade das Wort künstlich genannt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist womöglich auch authentisch zu schreiben, oder? Also so, wie man selbst das empfindet oder schreiben würde und nicht versucht, in die Rolle eines anderen Autor, Autorin, den man vielleicht auch bewundert oder von dem man inspiriert worden ist, dem nachzueifern, oder? Sondern seinen eigenen Stil zu finden und zu entwickeln.
Ja, das wäre schön. Als Übung, gerade wenn man anfängt, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass man versucht, Leute zu kopieren. Also das gebe ich auch manchmal als Übung vor, dass man sich sozusagen Vorbilder sucht, die man eben bewundert und dann versucht, in dem und dem Stil zu schreiben. Aber natürlich sollte das nicht das sein, was man am Schluss veröffentlicht. Aber so als Weg dahin, um seinen Stil zu finden, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Weil wenn man was gerne liest, hat das vielleicht einen Grund, dass man schon in der Richtung eher unterwegs ist und dann kann man so dazwischen sein eigenes finden.
Verstehe, das macht auch durchaus Sinn. Nichtsdestotrotz entwickelt sich ja dann auch zwangsläufig irgendwie im Laufe der Zeit so dieser eigene Schreibstil, der einen dann auch ausmacht beim Lesepublikum, vielleicht auch für Wiedererkennungswert sorgt. Wie lange dauert das, bis sich sowas wirklich ausbildet und wie findet man da einen Zugang?
Also tatsächlich ist das, glaube ich, ein ständiges Ausprobieren. Also wir haben ja in Deutschland auch so ein bisschen ein Problem mit einer Fehlerkultur und mit einem Scheitern. Und Schreiben ist ein einziges Scheitern. Also das geht darum, zu scheitern und weiterzumachen und sich auszuprobieren. Also ausprobieren ist nichts, was irgendwie sofort richtig sein müsste, sondern ich glaube, dass auch die ganz berühmten Leute, die es geschafft haben, immer noch von sich sagen würden, sie probieren gerne aus. Und ich würde immer von mir sagen, ich probiere Dinge aus. Auch so ein Missverständnis ist zum Beispiel, dass man jetzt das gleich perfekt aufs Papier bringen müsste. Und wenn man das nicht kann, dann ist man quasi keine gute Autorin, kein guter Autor. Das ist natürlich Quatsch, weil niemand wird diesen allerersten Entwurf lesen. Das heißt, ich würde immer sagen, wem tut es weh, irgendwas dahin zu schreiben? Das, wenn man erstmal in dem Beruf ist, weiß man eh, wie viele Überarbeitungsschritte es am Schluss immer noch hat. Aber übers Ausprobieren kann es eben auch durch Zufall mal passieren, dass es ja schon annähernd perfekt ist. Ja, was ist überhaupt perfekt? Es gibt auch Leute, auch KollegInnen, die zum Beispiel so nach Perfektheit streben, dass sie irgendwann darin hängen bleiben in diesen Überarbeitungsprozessen und halt gar nicht mehr loslassen, weil man muss auch loslassen können, muss auch sagen können, jetzt ist es einfach so. Deswegen Stil finden, würde ich sagen, immer über Ausprobieren, und das ist wirklich einfach eine Frage der Zeit. Also da gibt es kein messbares Instrumentarium, das man da drauflegen könnte und sagen, so lang braucht's und dann habe ich meinen Stil gefunden. Ich glaube, jeder ist da im Prozess und bildet seinen Stil vielleicht auch noch bis ans Lebensende raus. Es gibt ja auch durchaus berühmte Beispiele, wo Leute am Ende ihres Lebens noch irgendwas veröffentlichen und alle denken, oh mein Gott, was hat der jetzt anders gemacht, wo er doch irgendwie jahrzehntelang so und so geschrieben hat. Und vielleicht dachte aber der Autor oder die Autorin das erste Mal, hey, jetzt bin ich komplett zufrieden. Das ist mein Stil.
Da kann man ja auch durchaus Leuchttürme wie ein Goethe ranziehen, der in seiner Jugend natürlich ganz anders geschrieben hat, einen ganz anderen Schreibstil auch hatte als der späte Goethe dann. Und wenn man es nicht weiß oder gewusst hätte, dann wäre man nie drauf gekommen, dass es ein und derselbe Autor ist. Und genauso wie wir uns in unserem Leben auch mannigfaltig weiterentwickeln, ist es dann wahrscheinlich mit dem Schreibstil auch so, dass der sich mitentwickelt.
Absolut, genau. So kann man es gut zusammenfassen.
Würdest du sagen, die frühere Sonja Weichand ist jetzt konträr oder noch identisch mit der jetzigen? Hast du dich sehr entwickelt, verändert, was deinen Schreibstil angeht?
Also ich hoffe ein bisschen, dass ich mich weiterentwickelt habe. Das wäre irgendwie jetzt tragisch, wenn ich an dem Punkt stehen geblieben wäre, wo ich angefangen habe. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was man schreibt. Also ich glaube, ich habe zum Beispiel ganz lange ganz viel Gedichte geschrieben. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen Lyrik und Dramatik und Prosa, das ist klar. Also deswegen schon, aber da sind bestimmt auch Parallelen drin und wenn Leute genau gucken, vielleicht auch ein bisschen rote Fäden, gerade so was Themen und so angeht.
Ich höre bei dir immer auch diese Theatervergangenheit raus, ne? Natürlich auch, ja, das Wort Dramatik ist gerade gefallen und das ist natürlich für eine gute Geschichte, für einen guten Roman auch essentiell, dass eine Art von Dramaturgie da drin ist. Die Dramaturgie wird natürlich wieder erzeugt durch die Charaktere, die darin vorkommen. Was ist wichtig beim Zeichnen der Charaktere, wenn wir jetzt nochmal uns auf die Schreibtechniken besinnen? Also wie zeichnet man Charaktere? Wie bringt man die Charaktere zum Leben, dann auch zum Sprechen?
Also ich würde mir immer in den drei großen Bereichen überlegen zu einem Charakter, was weiß ich über diese Figur? Also das eine ist Aussehen, das andere ist Psyche und das dritte Feld ist so dieses soziale Umfeld, also welche Beziehungen hat diese Figur? Und das überlege ich mir mittlerweile tatsächlich sehr detailliert vorab. Das ist sozusagen so ganz normale Charakterisierung. Und wenn ich die natürlich dann zum Sprechen bringen will, dann gehe ich dahin, dass ich mir diese Sachen anschaue, diese Eigenschaften und überlege, ja gut, also Jetzt ist es zum Beispiel eine jugendliche Person, also nur vom Alter aus. Wie spricht denn diese Person? Also ich habe es jetzt im neuesten Roman, in dem Projekt, wo ich gerade bin, fand ich sehr lustig. Da gibt es eine Kellnerin, die taucht auch nur einmal auf und die sagt das Wort Lit. Und da hat eine Testleserin, die ich gerade hatte, an den Rand geschrieben, hä, was ist das denn? Und das fand ich natürlich total lustig und auch schön, weil es mir bestätigt hat, dass das nicht in ihrem Sprachgebrauch vorkommt und gleichzeitig eben für manche Leute halt ganz selbstverständlich wäre, ist aber da nicht schlimm, weil es ja nur an einer Stelle im Roman ist und es jetzt nicht so eine Jugendsprache ist, die sich lang durchzieht. Über Jugendsprache könnte man auch irgendwie 3 Stunden sprechen, ob es die überhaupt gibt und so weiter. Aber sagen wir mal so, es ist ein Wort, das ich absichtlich eingebaut habe, wo man halt vielleicht sagt, das ist jetzt typisch für jemanden, der vielleicht auf jeden Fall unter 30 ist.
Ja, und das ist ja spannend, dass du unbewusst oder bewusst diesen kleinen Haken im Text gesetzt hast, über den viele vielleicht drüber lesen, den gar nicht so wahrnehmen und manche Leute dann komplett hängen bleiben, weil sie sagen, habe ich ja noch nie gehört, hat sie sich da verschrieben oder was soll das denn?
Ja, das ist ja nie schlecht, also sowas mag ich durchaus auch und wenn man dann jetzt das nicht auf jeder Seite hat, dann ist ja so ein Haken immer auch ganz schön, dann kann man auch mal nachgucken, ne? Also im Zweifelsfall, sind ja alle mit unseren Handys verwachsen, dann googelt die Person das ganz schnell und dann hat sie was dazugelernt, das ist ja auch irgendwie cool.
Ja, wir haben uns in einer der früheren Folgen schon mal drüber unterhalten, zum Thema Recherche, wie viel man selbst als Autorin, Autor im Vorfeld auch googelt. Und dann habe ich erzählt, wie viel ich als Leser auch manchmal nachgoogle, einfach weil ich ja interessante Aspekte habe. Manchmal ist es nur ein einzelnes Wort, das ich vielleicht nicht kenne, aber manchmal sind das auch historische Zusammenhänge, die ich dann nachgoogle. Sowas ist auch durchaus intendiert und darf sein oder soll sogar sein, oder?
Absolut. Also das ist sehr schön und es ist natürlich auch manchmal gut in einem Widerspruch zu einem Text zu kommen. Also man muss ja weder mit einer Figur immer einer Meinung sein als Leserin, noch muss man mit einer Aussage immer einer Meinung sein. Das heißt, auch wenn ich irgendwie denke, naja, das stimmt so aber nicht oder es stimmt irgendwie nicht so genau oder so, dann befasse ich mich vielleicht nochmal genauer mit dem Thema und schaue das nach. Oder ich werde auf jeden Fall angeregt zu einem Gedankenprozess und das finde ich ganz toll.
Ja, und gerade die Figuren dürfen und sollen ja an mancher Stelle auch Reiz- und Reibungsfläche sein. Heißt das auch, wenn man die Dialoge dann im Roman zwischen den verschiedenen Charakteren, zwischen den Figuren anlegt, dass das durchaus ja mal zugespitzt sein soll? Oder soll das sein, wie wir uns jetzt miteinander unterhalten in der Realität? Nach welchen Parametern richtet sich das aus?
Also ein Dialog auf dem Papier, egal ob es jetzt wieder Drama ist oder Prosa, ist nie realistisch. Also auch das ist was man vielleicht am Anfang denkt, wenn man denkt, okay, ich möchte, dass die ganz realistisch sprechen. Selbst dann wird man sich bewusst, sobald man das aber aufschreibt, ist es kein realistisches Sprechen mehr. Weil unser realistisches Sprechen ist zum Beispiel voller Echos. Also wenn jemand sagt, wie geht's dir, dann sagt der andere, ja, mir geht's gut und so. Allein das schon ist der langweiligste Dialog der Welt, den man einfach vermeiden würde in der Prosa, wenn es irgendwie geht. Da gibt's so eine Sache, die ich ganz schön finde. Das ist der indirekte Dialog. Das habe ich bei Sol Stein gefunden, einem Lektor. Und der beschreibt den indirekten Dialog so, dass die LeserInnen quasi oder die ZuschauerInnen quasi erahnen sollen, dass es da irgendwie einen Widerspruch gibt in dem Dialog. Also dass die Person eben nicht 1:1 auf eine Frage zum Beispiel antwortet, sondern da eher einen Konflikt gepusht wird. Also wir sind ja immer auf der Suche nach Konflikten, wir wollen Konflikt und möglichst größten Konflikt und so weiter. Und wenn das irgendwie möglich ist und dieses Indirekte da reinkommt, das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Also, dass man ein Ausweichen der Figur hört. Ja, also, wenn die Person fragt, wie geht es dir, dann könnte die andere Figur sagen, du weißt, dass ich gestern Nacht nicht gut geschlafen habe. Und das ist sozusagen, also, dass es halt irgendwie, dass es was mit der Beziehung macht, diese Antwort, dass es, also auch da, wir versuchen im Dialog immer an Beziehungsebene zu arbeiten und dass es einen Konflikt vorantreibt.
Das wollte ich gerade sagen, also es erzeugt ja dann auch implizit gleichermaßen Spannung mit, also der Leser fragt sich dann gleich, wo kommt dieses Spannungsfeld jetzt her und auch gleichzeitig Auftrag und Aufgabe des Lesers, diese womögliche Leerstelle dann mit Interpretation zu füllen, oder?
Absolut, genau. Also dieses Spannungsprinzip, dass man dann halt wirklich das wissen will natürlich und dass es für sich vielleicht auch schnell naja, zumindest nicht auflöst, aber dass es zumindest dann weitere Anzeichen gibt, was das denn sein könnte. Also warum das denn so ist, warum da jetzt ein Vorwurf drin steckt, warum dann wieder die Gegenseite so reagiert und so weiter. Also das macht einen guten Dialog ja eben auch aus, dass man da dranbleiben möchte.
Und du hast jetzt schon eingangs gesagt, also gerade dieses Floskelhafte würde wahrscheinlich nie Einzug in die Prosa finden. Also ich stelle mir jetzt klassisch einen Einkauf, einen Wochenendeinkauf im Supermarkt vor. Also so wie das auch ablaufen würde an der Kasse, würde man niemals Prosa schreiben, weil der Leser wahrscheinlich nach einer halben Seite dann weggedöst wäre.
Ja, also wenn es nicht irgendwie eine Handlung vorantreibt, dann auf keinen Fall. Also natürlich könnte in dem Supermarkt, da geht mir gleich wieder alles an, da könnte jetzt natürlich jemand reinkommen und könnte den Supermarkt überfallen und alles. Also und da könnte vorher der Dialog ja noch relativ normal sein, sag ich mal. Aber dann würde man zum Beispiel bei so einer Zuspitzung und sowas, wenn was Dramatisches passiert, dann würde man ganz krass daran arbeiten, dass zum Beispiel das Gespräch vorher extrem harmonisch ist, um so einen krassen Bruch zu kriegen. Also dann wäre vielleicht das Gespräch zwischen der Verkäuferin und der Kundin noch positiver, als es jetzt in der Realität wäre. Die würden sich vielleicht sogar persönlich kennen und würden kurz irgendwas austauschen, womöglich so über ihre Kinder oder sonst was. Also irgendwas, was wieder auch eine Beziehungsebene füttert und sozusagen das dramatischer macht, dass dann nachher der böse Typ reinkommt und den Laden überfällt.
Verstehe. Das macht durchaus Sinn. Und was, glaube ich, auch ganz elementar ist, um über dieses Stadium des, ich nenne es jetzt mal, Belanglosen hinauszukommen, ist, dass man auch die Person und die Art und Weise, wie sie spricht, ja verschiedentlich mit Leben füllt. Also du hast vorhin gesagt, eine jugendliche Person spricht da logischerweise ganz anders als wahrscheinlich eine erwachsene Person. Ein Franke spricht ganz anders als ein Sachser. Und so muss ja auch dieser Background der Person, die ich zeichnen möchte, mit einfließen in die Sprechweise, in die Dialoge, oder?
Definitiv. Also Dialekt, was du gerade genannt hast, ist ein schönes Beispiel. Manchmal gibt es auch so, da dürfen die Floskeln wieder her. Also so Figuren, die zum Beispiel immer wieder gleiche Satzanfänge sagen oder die einfach bestimmte Wörter gerne mögen oder so. So Sprechweisen, die sich dann einfach absetzen. Wenn man da mal öffentliche Verkehrsmittel fährt und intensiv zuhört, dann hat man da ja eigentlich auch schon ein Potpourri von Dingen, die Menschen einfach wie Menschen sprechen und wie sie sich schon manchmal ganz natürlich voneinander absetzen. Und damit kann man natürlich ganz schön arbeiten.
Und das hält dann auch Einzug und treibt dann auch wieder womöglich ja den Spannungsbogen und die Dramaturgie als Ganzes voran. Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass es eine ganze Zeit lang braucht, einen gewissen eigenen Schreibstil als Autorin, Autor zu finden, der sich dann auch kontinuierlich ja im Wandel der Zeit und mit den Jahren weiterentwickelt oder verändert. Wie lange dauert das denn für seine Charaktere, so ein ja, ganz individuellen Sprech zu finden, eine Sprechweise, wo man genau weiß, das ist jetzt wieder der Kommissar Fritz Moser zum Beispiel, wie er leibt und lebt.
Ich glaube, das ist super individuell. Also es gibt bestimmt viele KollegInnen, die tun sich super leicht mit Charakteren und manche tun sich schwerer mit genau dem Thema. Also das ist bei jedem unterschiedlich und deswegen muss man dann auch unterschiedlich dran arbeiten. Aber wenn man vielleicht das noch nicht so genau weiß, dann würde ich Figuren, bevor ich die in den Szenen, wo sie am Schluss handeln sollen, bevor ich die da reinschicke, weil ich sag immer, meine Figuren fangen immer selber zu sprechen an. Also ich manchmal, klingt natürlich immer so ein bisschen albern, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich sitze einfach nur daneben und die zwei unterhalten sich halt und dann muss ich das aufschreiben. Und solange man das Gefühl nicht so richtig hat, kann man die in Situationen schicken. Also da ist das Supermarktbeispiel zum Beispiel ganz gut. Also man schickt die in Extremsituationen, nur um rauszufinden, also quasi eine Szene, die später überhaupt nicht in dem, was man schreibt, vorkommt. Da kann man auch jede Figur reinschicken. Da könnte man auch einen Fantasy-Charakter reinschicken in diese Supermarktszene, um rauszufinden, wie handeln die. Und es geht sowohl in Extremsituationen und das andere Beispiel wäre natürlich, die geht einfach nur einkaufen. Ja, und da passiert einfach überhaupt nichts. So. Und wie verhält sich diese Figur? Und so Alltagssituationen zu schaffen, sowohl in Extremen als auch ganz normal, ist ganz schön, wenn man einen Charakter besser kennenlernen will und sich da eben noch nicht so sicher ist, wie spricht denn die Figur auch und wie handelt die?
Genau, um dann rauszufinden, wie reagiert meine Figur überhaupt und wie verhält sie sich in gewissen Situationen. Das bedingt aber, dass ich vorher schon eine relativ genaue Skizze auch von dem Charakter als solchem habe. Also den muss ich dann schon im Vorfeld vielleicht ja im Rahmen tatsächlich einer Skizze oder wie auch immer entwickelt haben. Wie machst du das?
Ja, das mache ich mittlerweile, wie gesagt, wie ich vorhin schon gemeint habe, schon echt detailliert. Also anhand dieser drei großen Dinge, also mir wirklich zu überlegen, über das Aussehen genau, über die Psyche genau, eine Vorgeschichte zu entwickeln und halt auch dieses Beziehungsgeflecht, wie, was eine Figur geprägt hat, sich spezielle Eigenarten für die Figur zu überlegen. Auch richtig Äußerliches, weil unser Aussehen spricht ja auch immer, also Frisur, Körperlichkeit, Klamottenstil, wirklich alles. Also so, und vieles davon ist natürlich manchmal Klischee, das kommt aber auch sehr drauf an. Also wenn jetzt eine Figur wirklich ein größerer Charakter ist, dann muss man ganz dringend weg von diesen Klischees und muss gucken, dass die Figur einen Bruch hat. Und das ist zum Beispiel auch ein Mittel, das man bei der Charakterentwicklung immer lernt. Kein Charakter ist nur böse. Das heißt, die schlimmsten bösen Charaktere sind die, die einen kleinen Anteil haben, den man nachvollziehen kann. Und das muss ja nicht immer das Klischee sein, der hatte halt eine schwere Kindheit, sondern es kann ja irgendwas Normales sein, mit dem man andocken kann. Also ich habe zum Beispiel auch, weil mir das selber dann leichter fällt, in der Eindringlichkeit der Welt, dem letzten Buch, da gibt es sozusagen einen relativ klassischen Bösewicht, sag ich mal, und um den halt auch so ein bisschen zu mir ranzuziehen, habe ich dem eine große Liebe zu Elefanten angeschrieben, weil das eins meiner Lieblingstiere ist und weil das mir hilft, zu dem Charakter irgendeine komische Verbindung zu kriegen und den irgendwie auch so ein bisschen zu brechen. Also dieses, ich sage auch gerne diesen Satz, runde Charaktere haben immer Ecken und Kanten. Das heißt, wenn die Figur rund sein soll, dann braucht die irgendwas, was dem widerspricht, dass sie zum Beispiel nur gut, nur böse ist. Also echte Charaktere oder also echte fiktionale Charaktere leben eben von diesen Widersprüchen. Und das heißt aber auch, dass bei einer positiven Figur natürlich das Gleiche.
Das finde ich vollumfänglich nachvollziehbar und auch wichtig. Und nur dann bin ich als Leser da auch so voll mit dabei und dahinter, wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal unerwarteterweise dann ein Charakterzug zum Vorschein kommt, den ich dieser Person überhaupt nicht zugetraut hätte oder noch nicht wusste. Aber es gibt ja dann auch die Möglichkeit, den Charakter im Fortgang der Handlung, ich sage jetzt mal, zu formen. Auch da sind, glaube ich, Dialoge wieder ganz zentral, um da womöglich die Formung oder eine neue Ecke am runden Charakter voranzutreiben. Wie wichtig ist das und wie macht man das?
Ja, also tatsächlich formt sich der Charakter natürlich immer durch Handeln und Sprechen. Also es ist, das ist ein bisschen eine lustige Frage, weil es ist eigentlich das, wie das im Alltag auch funktioniert. Also das ist ja kein Unterschied zum Schreiben. Also das ist immer ein Kreislauf. Also Charakter bestimmt das Handeln und Handeln bestimmt wiederum den Charakter. Das ist eigentlich, da kommt man nicht raus. Und das ist im Alltag eigentlich genauso wie beim Schreiben. Und dementsprechend fällt man immer wieder darauf zurück, was hat man sich vorher über den Charakter überlegt, wo will man hin? Natürlich jetzt konkret in einer Szene, egal ob Prosa-Szene oder ob es eine dramatische Szene ist, schreibt man natürlich aufs Ende hin und man überlegt sich immer, eine Figur soll sich ja entwickeln. Also ob die vielleicht am Ende dieses konkreten Dialogs irgendwas anderes für sich mitgenommen hat. Ja? Also am Ende eines Romans sollte die auf jeden Fall anders dastehen als am Anfang eines Romans. Also muss sie ja auch in jeder Szene eine kleine Entwicklung machen. Ja? Und da hinzukommen, das ist dann automatisch schon, dass man auf diese Handlungsschritte ja hinschreibt in den Szenen.
Wenn sich diese Figur entwickelt, gibt es aber vielleicht, so stelle ich mir das als Laie zumindest vor, mal die Situation, dass du eine Szene schreibst und du hast ja gesagt, die Charaktere sprechen dann auch mit dir oder sprechen zu dir, du schreibst das nur auf, dass einer deiner Charaktere zu dir sagt, hey Sonja, jetzt mal runter vom Gas, so bin ich doch gar nicht. Oder ist das schon mal vorgekommen?
Jein, ja, vielleicht schon. Also ich kann mich nicht konkret erinnern, aber es ist auf jeden Fall realistisch, dass die quasi sozusagen das so einfangen, ja. Das kann schon sein, ja.
Und dann, wie würdest du in dem Fall vorgehen? Würdest du tatsächlich dann nochmal zurück zu deiner Charakteristik gehen und dir das anschauen und sagen, ja, der oder die hat eigentlich recht, das passt jetzt gar nicht so, da muss ich mir mal neue Gedanken machen?
Ja, also tatsächlich, genau, falle ich dann wieder auf das Papier quasi zurück und schaue, stimmt es dann noch oder kann man das irgendwie abmildern oder passt die Zuspitzung doch und die Figur muss da jetzt durch? Das kann durchaus auch sein. Ich meine, wir sind ja auch Leute, die andere Leute umbringen, zumindest auf dem Papier. Also kann ja auch sein, dass der Charakter widerspricht, weil er nicht in die Katastrophe laufen will. Aber wir sind der Meinung, wir möchten aber gerne, dass der in die Vollkatastrophe läuft. Deswegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten in dem Fall. Aber ich würde tatsächlich immer wieder darauf gucken, wollte ich das ursprünglich so?
Wenn jetzt so eine Situation aufkommt, wie wichtig ist dir da die Auseinandersetzung oder der Dialog, um mal im Thema zu bleiben, mit vielleicht engen Freunden, Freundinnen, Bekannten, jetzt gar nicht dem Lektor an sich, sondern vielleicht irgendeine Bezugsperson, von der du sagst, da ist mir jetzt eine zweite Meinung mal wichtig, die kennt auch die Figur schon, diese Person. Kann das so sein oder passt das nicht zu der Figur? Also gibt es solche Situationen, dass du jemanden da zu Rate ziehst?
Also bevor ich das meiner Lektorin schicke, mache ich meistens die Runden mit den TestleserInnen. Und das sind bei mir so 5 bis 10 Leute und das ist auch unterschiedlich. Also da sind Leute dabei, die ein sehr enges Verhältnis zu mir haben. Und es sind auch immer Leute dabei, die zum Beispiel jetzt in der Thematik drin sind. Also ich habe zum Beispiel jetzt, der nächste Roman hat das Thema Asexualität. Und da habe ich dementsprechend vorher Interviews geführt mit mehreren Menschen, die asexuell sind. Und die waren jetzt auch unter den TestleserInnen, weil das mir unglaublich wichtig ist, dass eine Figur, deren Erfahrung ich nicht teile, für sich realistisch ist. Und das ist tatsächlich, sind diese Feedbacks schon zurück. Und das ist natürlich für mich tatsächlich eins der schönsten Komplimente überhaupt, wenn am Rand sowas steht, wie habe ich 1:1 schon erlebt oder genau so ist es oder so. Das ist für mich tatsächlich wunderschön. Und da merkt man dann auch, dass eine Figur funktioniert. Es gibt natürlich auch andersrum die Rückmeldung, das habe ich nicht so verstanden oder so. Also die schlechtesten TestleserInnen sind immer die, die sagen, ja, es war sehr schön. Also die lesen dann auch nie wieder Dinge von mir, weil das ja nichts bringt. Ne? Also natürlich ist es schön, wenn es der Person gefällt, aber es geht natürlich auch darum zu sagen, ich verstehe irgendwas nicht. Und gerade bei Figuren und Dialogen, ich verstehe da nicht, wie die sich verhält und so. Und das ist manchmal ganz lustig, weil gerade da sind auch nicht unbedingt Expertinnen bei mir dabei, sondern das sind Leute, vielleicht haben mal welche von denen auch sich, also die lesen natürlich gerne und so, aber die sind jetzt nicht unbedingt nah am Lektorinnenberuf dran. Und trotzdem ist ja der Eindruck von dem einzelnen Leser, der einzelnen Leserin extrem wichtig. Und oft sammeln sich dann auch, wenn irgendwas noch nicht so richtig funktioniert, also zum Beispiel jetzt ein Dialog, dann würden plötzlich da am Rand des Dokuments bei allen TestleserInnen irgendeine Frage stehen oder irgendwas. Und die sind meistens komplett unterschiedlich. Die sind auch unterschiedlicher Meinung. Also so, dass man so denkt, hä, aber die andere hat doch das gesagt und der hat doch das und so. Und dann stellt man aber fest, okay, aber die Gemeinsamkeit ist, dass die Stelle nicht funktioniert, weil das halt irgendwie nicht klar ist. So. Und das ist sehr hilfreich.
Wie es immer so ist im Leben und auch in der Literatur, die konstruktive Kritik, die bringt einen dann letztendlich zum Nachdenken und auch voran. Dann Sonja, für den Moment auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Wenn wir jetzt aber als kleines Resümee nochmal so die absoluten, ich nenne es jetzt mal neudeutsch, Do's and Don'ts beim Schreibprozess, bei der Schreibtechnik ranziehen wollen, was sollte man auf jeden Fall beachten, was sollte man keinesfalls tun?
Also show, don't tell, dann auf jeden Fall konkret werden, das ist ganz wichtig. Dann die Handlung nie vergessen, also dass es immer um was gehen muss, weil es gibt auch Leute, denen gefällt es dann so, das klingt dann alles so schön und so nett und so, dann passiert aber leider nichts. Was in Dialogen auch immer noch eine Rolle spielt, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ist das künstliche Einbauen von Informationen. Das sollte man auch tunlichst vermeiden. Also so sowohl Namen als auch noch schlimmer eine Beziehungsebene, sowas wie wir erwarten doch Oliver diesen Mann, den ich nicht leiden kann, zum Tee oder so. Ne? Also sowas würde man niemals machen. Also das ist ja auch logisch, aber das wird manchmal noch gemacht. Und das wird vor allem von Menschen gemacht, die Informationen haben, von denen sie wissen, dass sie nicht alle haben. Also wenn zum Beispiel pensionierte Lehrkräfte über irgendwas schreiben, was ein großes Herzensthema ist, dann müssen sie aufpassen, dass sie dieses Experten- und Expertinnenwissen nicht fehlerhaft einbauen. Also dass es halt nicht so künstlich wird, sondern dass es eben erfühlbar, erlebbar wird. Also immer in dieses Erlebbarwerden kommen, immer wegkommen vom Abstrakten, immer wegkommen vom Belehrenden, auch ein großes Problem.
Hast du zum Schluss vielleicht zum Erlebbarwerden noch eine kleine Übung für mich, für uns alle dabei, dass wir ein besseres Gefühl für Sprache und Formulierungen bekommen können?
Ich habe tatsächlich mal 3 Sätze mitgebracht, die sehr abstrakt sind und wir könnten uns mal zusammen überlegen, was uns so einfällt, um die konkret zu kriegen spontan. Mhm. Also vielleicht auch nicht gleich mit kompletten Sätzen, aber vielleicht erstmal zu überlegen, welche Sinne fallen uns denn ein, um die jetzt irgendwie konkret erlebbar zu machen? Und der erste Satz wäre im Abstrakten, er hat Hunger. Also wie könnte man jetzt diese Erfahrung quasi in was bekommen, sprachlich, was konkret ist?
Das klassische Knurren in der Magengegend, dass ich so ein Zerrgefühl im Magen habe und merke dadurch, dass ich Hunger habe.
Sehr schön, so. Haben wir schon mal vom Hören, ist gut. Mir würde auch als erstes einfallen, wenn wir über das Konkrete gehen, dass da zum Beispiel ein leerer Teller noch auf dem Küchentisch steht und da ist nur noch eine einzelne Nudel drauf oder so und die Person kommt da rein. Also so ein ganz konkretes Bild, sowas zum Beispiel. Das sind eigentlich schon 2 Sachen, ja. Das ist jetzt nur ein winzig kleiner Ansatz, kann man noch ausbauen drumherum. Aber und du hast ja eigentlich nicht nur das Hören, sondern du hast ja auch das Gefühl, es kommt natürlich darauf an, in welcher Perspektive es geschrieben wird. Wenn es zum Beispiel eine Ich-Perspektive wäre, wäre sowas ja auch durchaus legitim, wenn es ganz starker Hunger ist, wie wirklich ein Magenkrampfen oder sowas, ne? Also dass der Magen sich richtig zusammenzieht oder so. Das ist erfahrbar.
Ja, sehr schön. Also haben wir mit relativ kleinem Besteck schon eine große Wirkung erzielt, wenn man so will.
Willst du noch einen Satz?
Einen nehme ich noch.
Das Klettern hier ist gefährlich.
Ui, das klingt sehr deutsch.
Ja, klingt sehr deutsch und sehr abstrakt.
Man könnte stattdessen schreiben, dass da im Fels noch einzelne, wie nennt man das, Karabinerhaken zu sehen sind und ein Stück abgerissenes Seil vielleicht runterhängt. Und dass ab und zu auch von Ferne Geröll zu hören ist, dass sich da Steine lösen vielleicht und man das wahrnimmt.
Oh ja, schon sehr schön gefährlich. Mir wird noch einfallen, dass die Felswand vielleicht klitschig ist und feucht und man so das Gefühl hat, man rutscht gleich ab.
Das wäre dann was Haptisches.
Das Erste, genau. Ja, also ich glaube, das ist schon mal ein guter Ansatz. Da hat man schon keine Lust, da zu klettern.
Vielen Dank, dass du mit uns durch die Untiefen der richtigen Wortfindung geklettert bist, Sonja Weichand. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Ja, und wenn ihr noch weiteres Interesse habt an Literatur im Allgemeinen und unserem Podcast im Besonderen, dann hört euch alle weiteren Folgen an. Das war's für den Moment mit einem Blick hinter den Buchdeckel. Weitere Informationen, gerade auch für interessierte Autorinnen und Autoren oder angehende Autorinnen und Autoren in Würzburg und Umgebung findet ihr auch unter literaturhaus-würzburg.de. Bis zum nächsten Mal.